Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Iga Świątek feiert ihren Durchbruch in die erweiterte Weltspitze auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist die jetzt angekommen im Damentennis, im Frauentennis. Hugo Gaston hätte hier beinahe eine derbe österreichische Party versaut. Und Alexander Zverev, der steht unter Verdacht, eventuell sogar Corona zu haben. Er spricht allerdings nur von einer Erkältung und er hat gegen Jannik Sinner mehr als verdient verloren. Das sind die Schlagzeilen des heutigen Tages bei den French Open. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Tour de Jour zu Chip and Charge bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Das war ein ereignisreicher Tag heute. Gar nicht so viele Matches, aber boy, wie viele Geschichten heute.
Ist eigentlich immer so ein bisschen, oder hat sich gerade für unser Format für mich so zu einer der Lieblingsrunden entwickelt, so 8 Matches am Tag mit relativer Wahrscheinlichkeit sind 1 oder 2 richtig gute Matches dabei, da gibt's was zum drüber reden, das verliert sich dann nicht so, als wenn da irgendwie 62 oder 64 oder was weiß ich, wie viele Matches sind. Also ich mag diese Runden eigentlich mittlerweile sehr gerne.
Vor allen Dingen können wir dann sehr, sehr viel ausführlicher über diese Matches sprechen, wo wir bei vielen Matches in der ersten und zweiten Runde dann wirklich nur über das Ergebnis sprechen können und vielleicht noch 1 oder 2 Hintergrundinfos bringen können. Hier haben wir uns den ganzen Tag wirklich auf Tennis konzentrieren können und über Tennis dann auch sprechen oder können jetzt über Tennis sprechen, über ein Herren-Draw, was sich nicht geöffnet hat, was 4 Spielernamen hat, jetzt mit Diego Schwartzmann, Dominic Thiem, Jannik Sinner und Rafael Nadal, die man zu 3/4 hier dann auch erwarten konnte. Vielleicht war Jannik Sinner dann hier sehr, sehr unerwartet. Aber Jannik Sinner hat heute seine Chance beim Schopfe gepackt, hat gegen Alexander Zverev mit 6:3, 6:3, 4:6 und 6:3 gewonnen und hat hier heute unter Beweis gestellt, was für ein enormes Talent, was für ein enormes Potenzial in ihm steckt. Er hat in den ersten 2 Sätzen Alexander Zverev ja quasi auseinandergenommen. Zverev hat über die 4 Sätze viel, viel zu passiv gespielt, aber sobald Jannik Sinner in irgendeiner Weise in Position war, hat er Zverev über den gesamten Platz geschickt und er hat ihn laufen lassen und Sinner konnte immer aus seiner Komfortposition spielen und immer wieder mit seiner Rückhand den Platz so öffnen, dass er mit der Vorhand abschließen konnte. Seine Rückhand war vielleicht heute der beeindruckendste Schlag und sogar noch besser als die Zverevsche Rückhand. Zverev hatte einen guten Satz, das war der 3. Satz, den konnte er mit 6:4 gewinnen. Hinterher sagte Zverev, dass er gestern Fieber gehabt habe, dass er überlegt habe, überhaupt nicht anzutreten. Sein letzter Corona-Test ist allerdings auch schon wieder 4 Tage her oder 5 Tage. Den nächsten müsste er dann jetzt morgen machen. Dass er überhaupt angetreten ist, darüber müssen wir gleich noch sprechen. Aber lass uns erst über das Sportliche sprechen. Jannik Sinner hat mehr als verdient dieses Match in 4 Sätzen gewonnen. Und was für ein Talent steckt in dem Jungen?
Ja, das wissen wir ja schon länger. Aber es hatte eben noch nicht die ganz große Bühne gegeben. Also eine 4. Runde bei einem Grand Slam Turnier. Einen Sonntag, wo er den Court, ja, oder die Bühne fast für sich hat, zusammen eben mit Alexander Zverev. Zeitgleich lief das Nadal-Match. Da wussten wohl viele, wie das ausgeht. Hier war es eben nicht ganz so klar. Während du jetzt gesprochen hast, habe ich ja nochmal auf die Statistiken geschaut. Ich bin fast ein bisschen überrascht, wie statistisch eng das Match am Ende war. Mhm. Das liegt an 1-2 Faktoren. Zverev hat ein bisschen mehr erste Aufschläge reinbekommen und beide haben hinterm ersten Aufschlag 72% der Punkte gewonnen. Also da liegt es jetzt nicht unbedingt bei Zverev dran. Aber der große Unterschied, Zverev konnte die Punkte hinterm eigenen zweiten Aufschlag nicht holen und Sinner schon. Und diese hinter dem eigenen zweiten Aufschlag gespielten Punkte sind ja häufig ein ganz guter Indikator, wie gut jemand an dem Tag von der Grundlinie drauf ist. Natürlich, man kann auch einen zweiten Aufschlag haben, mit dem man einen Match oder einen Gegner dominieren kann, aber häufig eben wirklich eher ein Indikator, wie gut man drauf ist. Und Sinner war sehr gut drauf. Sinner hat sich immer wieder in engen Situationen in dem Match befunden. Es war nicht so, dass Zverev chancenlos war. Zverev hat sehr, sehr viel hinten zurückbekommen. Hat ja auch wirklich spektakuläre Ballwechsel geliefert, wo er noch einen und noch einen und noch einen zurückbekommen hat. Was beeindruckt hat an Sinner, du hast die Rückhand angesprochen, es war die Geduld, es war, wie er sich den Court geöffnet hat, dann aber trotzdem nicht abgedrückt hat, wenn es nicht sein musste und sich dann halt immer und immer wieder Punkte auf diese Art und Weise erspielt hat. Und es war einfach, ja, es war sehr routiniert, es war sehr beeindruckend, wie er das gemacht hat. Vielleicht hätte er sogar in 3 zu Ende bekommen können, wenn er ein bisschen, ja, da den Fuß auf dem Gas behalten hätte Anfang des 3. Satzes, aber es war eine wirklich runde, gute Leistung gegen einen Zverev, der ja weder sein A-Spiel bringen konnte, noch wahrscheinlich irgendwie mental oder physisch dazu in der Lage war. Aber trotzdem müssen wir halt sagen, das schafft eben auch nicht jeder, so ein Match dann zu Ende zu bringen.
Du hast die Anzahl oder den Unterschied zwischen den Winnern, zwischen Zverev und Sinner angebracht. Sinner hat tatsächlich immer das Geschehen diktiert auf diesem Platz und zwischendurch fand ich bemerkenswert, wie passiv Alexander Zverev war. Und wir haben schon häufig darüber gesprochen, dass er dann ja auch gerne mal in seine Komfortzone zurückkehrt. Die ist 3 Meter hinter der Grundlinie. Die ist da, dass er die Bälle wirklich zurückspielen kann. Aber er hat sie zwischendurch wirklich nur mittig auf den Platz gebracht. Und Sinner konnte sich überlegen, in welche Ecke er sie dann spielt. Das war ein Katz-und-Maus-Spiel zwischendurch zwischen Zverev und Sinner. Und Zverev hat es nicht geschafft, in irgendeiner Weise mal die Initiative in Rallyes zu übernehmen. Dass er mal sagen konnte, er konnte dann tatsächlich dieses Tempo bestimmen und er konnte dann auch mal den Gegner laufen lassen. Das ist nie passiert während dieser 4 Sätze.
Ja, und das Ding war halt, nachdem Zverev sich so eingegraben hatte in der Komfortzone, schien es mir, als sei er dann eben auch nicht in der Lage, diesen Schritt in die Offensive zu machen. Da war er dann zu zögerlich, wenn er die Chancen bekam, oder hat er doch zu schnell Fehler gemacht. Es ist wahrscheinlich so ein bisschen, dass sich das quasi selbst bedingt. Wenn er zu sehr hinten in der Defensive sitzt, dann hat er nicht das Selbstvertrauen, um die Angriffe in der Offensive zu machen. Aber um in der Offensive die Angriffe zu machen, braucht er halt Selbstvertrauen. Und das ist wahrscheinlich ziemlich schwierig für ihn aufzulösen. Ich denke, wir haben jetzt nach all den Jahren mit Zverev eben auch wirklich den Hinweis, dass er von seiner natürlichen Tendenz als Tennisspieler immer dazu neigen wird, hinten erstmal alles auszugraben, erstmal auf Sicherheit zu setzen, erstmal zu gucken, dass er den Gegner die Fehler machen lässt und dass er eben seine überragende Physis, seinen überragenden Körper für sich nutzt. Und Sinner, da wurden dann ja auch einige Kontraste während des Matches jetzt aufgemacht, weil sich beide jetzt nicht so unähnlich sind. Sinner noch ein paar Jahre jünger, aber Sinner ist natürlich jemand, der schon eher in der Offensive sein Heil nutzt und trotzdem, finde ich, ist er dabei jetzt nicht kopflos oder so. Also er ist jetzt nicht so der, ich hau auf den Ball drauf, sondern er konstruiert halt wirklich auf beeindruckende Art und Weise seine Punkte und ich glaube, er ist ja auch einer der jüngsten Viertelfinalisten hier in diesem Jahrhundert bisher, also bei den Herren.
Ja, also er reiht sich ja ein in eine Reihe von Leuten und von Spielern und Spielerinnen, die hier gerade ihren Durchbruch schaffen. Und Sinner, wir wussten es seit letztem Jahr, dass er ein großes Talent ist. Wann er durchbrechen würde, das wussten wir nicht. Dass er hier auf dem Sandplatz in Roland Garros so gut spielt, das ist schon bemerkenswert und das ist wirklich stark. Und jetzt müssen wir noch auf diese Geschichte zu sprechen kommen, dass Alexander Zverev hinterher in der Pressekonferenz gesagt hat, dass er eigentlich nicht antreten wollte nach dem Einspielen und darauf gehofft hatte, eventuell einen Dreisatzsieg herauszuholen. Dass es vielleicht besser gewesen wäre, wenn er es abgesagt hätte. Hinterher hat ein Ansprechpartner bzw. ein Offizieller vom französischen Tennisverband gesagt, Zverev hat vorher, vor dem Match, nicht die Turnierärzte konsultiert. 5 Tage vorher war sein Test negativ. Und jetzt, der nächste Test müsste jetzt gemacht werden. Alle 5 Tage werden die Spieler und Spielerinnen getestet. Und jetzt ist der nächste Test fällig. Und ich hoffe inständig tatsächlich, dass es eine ganz normale Erkältung ist und nicht Corona. Weil in diesen Zeiten, wenn er jetzt hier mit Corona angetreten ist, das wäre ein ganz, ganz, ganz schlechtes Zeichen.
Ja, da wären die anderen, die ihm begegnet sind, auch zu Recht verärgert natürlich, weil das ist ja so ein bisschen wie Corona ja ins große Tennis kam, war ja die Geschichte um Grigor Dimitrov, der damals bei der Adria-Tour noch angetreten ist, obwohl es ihm offensichtlich schon schlecht ging. Da hat man Francis Tiafoe bei diesem Schauturnier in Atlanta, wo genau wieder das passiert ist, dass er auch offensichtlich erkältet, aber dann eben doch mit Corona infiziert angetreten ist. Es ist natürlich schwer in einem Sport, wo es keine festen Gehälter gibt und keine Mannschaftsstrukturen, die einen zurückhalten, zu verlangen, dass die Spieler das immer selbst entscheiden. Wahrscheinlich hätte es da wirklich eine Regel geben müssen, dass er in dem Moment, wo er Fieber oder Erkältungssymptome hat, das eben wirklich abchecken muss mit dem Arzt. Also wir haben da keinen Einblick, wie das exakt gelaufen ist, aber es wäre wahrscheinlich nicht die unklügste Idee, das dann in dem Fall so zu handeln.
Zverev ist nicht angetreten. Jetzt kriegt er Feuer für diese Entscheidung. Wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass es eine normale Erkältung war. Er hat gesagt, sein Physio Hugo Graville war vor 2 Wochen erkältet und er sagte, er hätte es davon. Er war nach dem Cecchinato-Match wohl wirklich angeschlagen und hätte dann auch schon gehustet und Halsschmerzen gehabt. Und wie gesagt, das sind alles Symptome, die auch auf Corona deuten lassen könnten. Und wenn er dann angetreten ist und wirklich Corona-positiv ist und alle anderen dann auch in Quarantäne müssen, die mit ihm dann auch Kontakt hatten und wenn das Spielerinnen und Spieler waren, dann ist wirklich Feuer unterm Dach. Andererseits muss man dann natürlich auch fragen, irgendwo muss dann auch der Veranstalter dann dafür sorgen, dass die Spieler vielleicht vor dem Spiel nochmal getestet werden oder vielleicht dann sogar noch konsultiert werden vom Arzt. Aber ich will hier nicht in irgendeiner Weise den schwarzen Peter anderen zuschieben. das muss Alexander Zverev wahrscheinlich mit sich selber ausmachen.
Gut, er ist auch ein bisschen gebrandmarktes Kind.
Ja. Also,
ich meine, er war ja zumindest indirekt und dann irgendwie doch halb direkt an dieser ganzen Adria-Tour-Geschichte und allem, was danach kam, beteiligt. Er hat bei den News Open gesagt, dass seine beiden Eltern es hatten. Also ich denke, er weiß um alle Umstände. Ja, und trotzdem muss hier wahrscheinlich eine Struktur am Ende greifen, damit das so geschieht.
Alexander Zverev ist ausgeschieden, dann Jannik Sinner spielt jetzt in der nächsten Runde im Viertelfinale gegen Rafael Nadal. Und das ist die größte Aufgabe, die Sandplatztennis noch zu bieten hat. Rafael Nadal hat heute gegen Sebastian Korda mit 6:1, 6:1, 6:2 gewonnen. Korda war so beeindruckt von dem Spiel von Rafael Nadal, dass er sich hinterher sogar ein Autogramm geholt hat. Wir können gar nicht so richtig viel sagen über Rafael Nadals Spiel. Wir können gar nichts sagen über sein Spiel, wie es sich jetzt auf diesem Sandplatz anfühlt, mit diesen kühlen Temperaturen. Er ist bislang noch nicht ein einziges Mal wirklich gefordert worden.
Ja, die Katze von Korda ist auch nach Nadal benannt.
Genau.
Also es scheint da schon eine längere innige Liebe zumindest von einer Seite zu geben. Ein paar Zahlen auch hier, um es zu unterstreichen. Beide kriegen 68% der ersten Aufschläge rein. Nadal gewinnt dahinter 62%. Das ist jetzt nicht überragend, aber okay. Korda gewinnt 39% der Punkte hinter dem ersten Aufschlag. Das ist extrem niedrig. Und er hat sich gefangen im Laufe des Matches. Der Wind hat ihm sehr zugesetzt. Er hat versucht, mit seiner durchaus beeindruckenden Grundschlägen Angriffe zu fahren, aber ja, die hat Nadal entweder hinten ausgegraben oder die sind ins Ausgegangen. Er hat einen Break-Vorsprung im dritten Satz. Da sah das alles schon ganz gut aus. Ich kann mir vorstellen, wenn die beiden jetzt heute Indoor gespielt hätten oder so, dass dann vielleicht, also jetzt nicht auf dem Platz, aber auf einem Hartplatz oder so, ein bisschen enger geworden wäre. Und Korda ist ein beeindruckender Spieler für sein Alter, aber er war drei Klassen von Nadal entfernt. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf das Match zwischen Nadal und Sinner, weil Sinner ist natürlich von der Spielweise einer, dem man schon eher zutraut, Nadal in Gefahr zu bringen. Er ist jetzt kein Söderling, er ist jetzt kein brachialer Spieler, aber er kann halt viel schnelles, akkurates Tempo gehen. Da bin ich mal gespannt, wie sehr er Nadal beschäftigen kann. Wird das am Ende wieder so eine 6-1, 6-1, 6-3 Geschichte? Oder kommt er richtig ins Match rein? Ich traue ihm rein, ins Match reinzukommen, aber das haben wir und ich auch schon ganz vielen anderen vorhergesagt. Also warten wir erstmal ab.
Ja, Jannik Sinner gegen Rafael Nadal. Das ist das Match, was wir als erstes oder das erste Viertelfinale, was wir erleben hier am übermorgen dann auch. Das zweite Viertelfinale werden dann Diego Schwartzmann und Dominic Thiem bestreiten. Dominic Thiem hat heute gegen Hugo Gaston gespielt und jeder hat gesagt, ja, wir sind eines Matches zwischen Dominic Thiem und Stan Wawrinka betrogen worden. Was fällt Hugo Gaston eigentlich ein, uns dieses Matches zu berauben? Hugo Gaston hat sich allerdings gedacht, Mensch, ich spiele einfach so weiter, wie ich bisher gespielt habe, mit übermäßig vielen Stops. Über 50 Stops hat er in diesem Match gespielt und hat Dominic Thiem ab dem dritten Satz wirklich komplett beeindruckt und komplett dann auch so ein bisschen zittern lassen. 4:6, 4:6 gegen die ersten Sätze an Dominic Thiem. Der dritte und vierte gingen dann mit 7:5 und 6:3 an Hugo Gaston, der ein unglaublich variables Spiel hatte mit dem Linkshänder-Aufschlag. Er hat über den zweiten Aufschlag 60% der Punkte gemacht, über seinen zweiten Aufschlag, was eine überragende Bilanz ist gegen jemanden wie Dominic Thiem. Er hat dann die nächsten Sätze, wie gesagt, gewonnen. Der fünfte ging mit 6:3 an Thiem. Aber da ist Thiem ja tatsächlich noch mal ein bisschen von der Schippe gesprungen, weil er war zwischendurch ja angenockt.
Ja, und Gaston könnte irgendwie von der Art her so ein bisschen oder von allem auf der Geschichte her der jüngere Bruder von Martina Trevisan sein, über die wir gleich noch sprechen. Beide Linkshänder, beide hier wirklich aus dem Nichts gekommen, beide hoch und unterhaltsam in ihrer Art. Gaston dann wirklich das kleine, aber durchaus lautstarke Publikum hinter sich gehabt. Ich denke, jeder der ersten vier Sätze hätte in beide Richtungen gehen können. Die ersten beiden hat Thiem gewonnen. Sah so aus, als wenn er es dann eben auch nach Hause bringen würde. Gaston war aber in jedem dieser Sätze drin, hat sich seine beiden dann auch verdient. Er hatte eine sehr gute Taktik gegen Thiems Angewohnheit, sehr weit hinter der Grundlinie zu stehen. Gags, selbst gegen jemanden wie Gaston und diese zweiten Aufschläge, die waren angreifbar. Und da hat Thiem dann auch erst wirklich zugebissen im fünften Satz und vorher hatte sich immer wieder austricksen lassen mit so Kombos wie Aufschlag, Thiem kriegt den nicht tief genug zurück und dann setzt Gaston einen Stopball oder Gaston manövriert Thiem halt mit seinem präzisen Spiel aus. Er hat nicht die Power von Thiem, aber er hat ein präzises Spiel, hat eben diese linke Hand, mit der Winkel aufmachen kann und Thiem ist nicht nah genug rangekommen an die Grundlinie. Man hat das Gefühl, er wähnt sich immer noch in New York, wo er da ja dann wirklich seine Komfortzone bis zum Titel gefunden hat, egal ob es am Ende die richtige Taktik war oder nicht. Da scheint er noch nicht den Schritt rausgemacht zu haben und schien entschieden zu sein, mit dieser Taktik unterzugehen, wenn es sein muss. Und das war schon ein bisschen erstaunlich.
Dominic Thiem hat hier gegen einen Spieler gespielt, der anders gespielt hat als sonst. Und wir sagen es ja dann auch so häufig, die großen Spieler, wenn man ihnen mit ihren Mitteln begegnet, dann kriegt man gerne mal die Ohren langgezogen, da kriegt man gerne mal was auf die Hörner. Man muss zwischendurch dann auch mal so ein bisschen ja den Rhythmus brechen. Und wenn Gaston heute eins geschafft hat, dann den Rhythmus von Thiem zu brechen. Und das fand ich bemerkenswert. Und so, ich meine, nicht jeder kann 50 Stops in so einem Match spielen. Und Gaston hat das schon auf der Challenger Tour gemacht. Und Gaston hat das auch in den Runden zuvor gemacht, gegen Wawrinka etc. Aber er hat es perfekt geschafft, diesen Rhythmus zu brechen. Und er hat es perfekt geschafft, das Thiem tatsächlich mal raus aus seiner Komfortzone musste und andere Dinge machen musste und tatsächlich mal getestet worden ist. Und das fand ich sehr erfrischend zu sehen.
Ja, das ist gut für Thiem. So jemand kommt jetzt natürlich nicht mehr. Also er hat jetzt Schwarzmann, sprechen wir gleich noch drüber, ist eine andere Art von Spieler, von unten kommt Nadal oder Sinner, die werden ihn auch auf eine andere Art und Weise fordern. Und da, ja, wird sich Thiem vielleicht gedacht haben, irgendwie komme ich hier schon durch, ohne mich umstellen zu müssen. Hat vielleicht darauf gehofft, in seiner Gewohnheit durchs Match oder mit seiner gewohnten Art eben durchs Match zu kommen. Und du sagst es, da ist es sehr erfrischend, dass jemand wie Gaston hingeht und sein Ding probiert. Und die Frage wird ja jetzt auch bei Gaston sein, kann er das mitnehmen auf den regulären Touralltag? Ist er jemand, der sich da oben etablieren kann? Klein bisschen Pech für ihn, wie auch für andere, die hier so weit gekommen sind. Sie nehmen die Punkte für die French Open ja jetzt nur für 8 Monate, 8, 9 ungefähr Monate mit. Dann sind sie schon wieder raus. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. Ansonsten kann man seinen großen Durchbruch sich ja quasi immer mit belohnen, indem man ihn quasi durch ein ganzes Jahr trägt. Aber es ist Gaston sicherlich zuzutrauen, dass er so in die Top 100 oder so reinkommt mit diesem Spiel.
Gaston hat auf jeden Fall hier nachhaltig für Eindruck gesorgt und er hat es geschafft, dass er Dominic Thiem wirklich aus seiner Komfortzone rausbringen konnte. Und Diego Schwartzmann ist der nächste Gegner und das wird vielleicht sogar ganz gut sein für Dominic Thiem, weil Diego Schwartzmann kennt er. Diego Schwartzmann hat ein Spiel, was für Thiem ausrechenbar ist. Schwartzmann hat seine sehr, sehr gute Form weiter bewiesen. Er hat mit 6:1, 6:3 und 6:4 gegen Lorenzo Sonego gewonnen. Lorenzo Sonego, der vielleicht ein bisschen platt war von den Runden vorher, hatte keine Chance. Schwartzmann hat hinterher gesagt, er habe sehr, sehr gut aufgeschlagen. Seine Grundschläge hätten die richtige Länge. Er hat am Ende einen Ass zwar nur geschlagen, 3 Doppelfehler, aber mit knapp 60% aufgeschlagen und knapp 70% seiner Punkte nach dem ersten Aufschlag gemacht. Ist für einen dann auch eher kleinen Spieler dann auch nicht selbstverständlich. Und er hat relativ fehlerarm gespielt. 23 Unforced Errors gegenüber 48 Unforced Errors von Lorenzo Sonego. Das war eine sehr souveräne Nummer von Diego Schwartzmann, der jetzt auf Dominic Thiem trifft. Und ich glaube, da können wir uns auf ein sehr, sehr schönes Match freuen.
Ja, bin ich auch gespannt drauf. Und wenn man guckt, am Ende hat Sonego 9 von 35 Punkten hinterm zweiten Aufschlag gewonnen. Und man kann über Schwartzmann sagen, dass er wahrscheinlich der beste Spieler auf der Tour gegen zweite Aufschläge ist. Das hat er hier nochmal beeindruckend unterstrichen. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Return-Spiele entwickeln zwischen Thiem und Schwartzmann, ob Thiem dann wirklich hinten an der Bande steht, sagt, na, das wird schon passen, wie Schwartzmann eben mit dem Aufschlag von Thiem umgeht. Schwartzmann hat hier sicherlich eine 30% Chance oder so, das Match zu gewinnen. Er ist in fantastischer Form. Er hat eine Bilanz von 1-3 gegen Thiem auf Sand. Allerdings war der eine Sieg von Thiem schon sehr eng. Also ich glaube, da ist wirklich einiges drin für Schwartzmann. Natürlich geht Thiem da als Favorit rein. Man hat gerade die US Open gewonnen, hat hier in Paris in den letzten Jahren nur gegen Nadal verloren, Nadal und Djokovic verloren. Also ich bin sehr gespannt aufs Match, aber ich traue Schwartzmann durchaus einiges zu.
Man kann ihm ja auch viel zutrauen nach seinem Finaleinzug in Rom, wo er dann ja auch Rafael Nadal besiegt hat. Er strotzt vor Selbstvertrauen und ihn unterschätzt man ja zwischendurch immer noch, weil man sich denkt, ach Mensch, der ist so klein, der wird schon nichts kaputt machen. Aber Diego Schwartzmann, du hast es gerade gesagt, er ist ein super Return-Spieler und Dominic Thiem muss dann auch erstmal daran vorbei. Und das wird ein Match, auf das ich mich auch sehr freue. Diego Schwartzmann gegen Dominic Thiem und Jan Jannik Sinner gegen Rafael Nadal. Lass uns noch gerne einmal gerade aufs Herrendoppel zu sprechen kommen, bevor wir auf die Damen zu sprechen kommen. Im Herrendoppel stehen die Viertelfinalisten bis auf ein Doppel fest. Das spielt gerade im Moment, während wir aufnehmen. In der unteren Hälfte haben eben gerade Nicolas Monroe und Tommy Paul ein fantastisches Doppel gegen Pablo Cuevas und Feliciano Lopez mit 9-7 im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen. Und Frederik Nielsen und Tim Pütz haben ihr Achtelfinale gegen Ivan Dodig und Philipp Polaschek gewonnen in 3 Sätzen und treffen jetzt auf Cabal Ferrar. Wären beinahe gegen Jürgen Melzer und Edouard Roger Vasselin ausgeschieden. 4-6, 7-6 und 7-6. Da sind dann noch ganz heiße Eisen im Feuer im Herrendoppel. Cabal Ferrar, Ram Salisbury, Pavic Soares. Wir haben Kevin Kravitz, Andreas Mies und wir haben Jamie Murray und Nils Kapski, die in 2 gesetzten Granollers und Sebastos rausgeworfen haben. Da haben wir noch ein paar dicke Fische da im Teich.
Ja, 6 gesetzte Teams, gerade nochmal nachgezählt, weil sowohl Herbert Mahü als auch Kolov Mektic sind beide gesetzte Teams, also da ist es fast eine Widerspiegelung des Herren-Draws, also des Einzel-Draws, wo ja dann doch die Gesetzten zum großen Teil bisher durchgekommen sind und trotzdem ist natürlich eine goldene Chance, zum Beispiel für Pütz ist Kravitz-Mies aus dem letzten Jahr gleich zu tun. Ich bin sehr gespannt auf Kravitz-Mies gegen Murray Skapski. Murray Skapski war ja so eins der Teams, auf das auch Anfang des Jahres geschaut wurde. Die hatten sich letzten Sommer zusammengetan, sicherlich auch schon mit der Absicht, bei den Olympischen Spielen was zu reißen, hatten einen eher Fehlstart, aber ich fand sie dann vom Herbst letzten Jahres bis zum Australian Open dieses Jahres richtig gut und traue ihnen auch zu einem der besten Doppel der Welt aufzusteigen. Und das wird sicherlich trotz der Setzposition von Murray Skapski eine ziemlich harte Nummer für Kravitz-Mies.
Absolut. Das waren die Herren. Jetzt gleich kommen wir zu den Damen. Und da hat Iga Swiatek heute gezeigt, was eine Hake ist. Sie hat Simona Halep beherrscht, das können wir so sagen. Und sie trifft auf mit dem Martina Trevisan. Wir haben noch eine zweite Qualifikantin, die hier durchgekommen ist, mit Nadia Podoroska. Wir haben ein Feld, ein Draw, was sich so dermaßen geöffnet hat. Ihr lacht immer, wenn wir sagen, das Draw hat sich geöffnet bei den Damen 2020 bei den French Open. Das können wir mit Nachdruck sagen, das Draw hat sich geöffnet. Lass gleich hier bei Chip and Charge, unserem Tour de Jour, zu den French Open auf meinsportpodcast.de. Iga Swiatek gegen Martina Trevisan und Elina Svitolina gegen Nadia Podoroska. Wer das Viertelfinale oder die beiden Viertelfinals vorher gewettet hat, der ist jetzt ein sehr, sehr reicher Mensch. Simona Halep gegen Iga Swiatek. Wir wussten vorher, das könnte eins der Matches des Tages werden, weil Simona Halep in super Form ist. Sie galt als große Favoritin. Jeder und jede, die dieses Damenfeld beobachten, haben gesagt, Simona Halep ist hier die Favoritin auf den Turniersieg. Iga Swiatek hat letztes Jahr gegen Halep gespielt bei den French Open, hat 0-6-1-6 damals verloren. Simona Halep ist danach gegen Amanda Anisimova ausgeschieden. Dieses Mal hat Simona Halep Rache an Amanda Anisimova genommen mit 6-0 und 6-1 und verliert jetzt in der nächsten Runde gegen Iga Swiatek mit 1-6 und 2-6. Und Philipp, eine Kombination ist mir nachdrücklich in Erinnerung geblieben von Swiatek. Mit der Rückhand den Platz aufgemacht, mit der Vorhand abgeschlossen. Simona Halep hat, glaube ich, auf diese Weise, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber 30 Punkte verloren in diesem Match. Swiatek mit einer überragenden Leistung gewinnt 6-1, 6-2, steht zum ersten Mal im Viertelfinale eines Grand Slams und hat zum ersten Mal eine Top-10-Spielerin besiegt. Und es wird nicht der letzte Sieg gegen eine Top-10-Spielerin bleiben.
Nee, ich meine, sie wird wahrscheinlich auch irgendwann eine sein. Also wird sie dann wohl auch die Möglichkeit bekommen, noch gegen andere zu spielen und gegen die sich dann eine gute Bilanz zu arbeiten. Auch hier kurzer Blick auf die Zahlen. Halep bekommt 76% der ersten Aufschläge rein. Das ist eine gute Bilanz, keine Frage. Damit wird sie eigentlich zufrieden sein. Aber Swiatek gewinnt, na, wo hatte ich es hier, gewinnt 51% der Punkte gegen den Aufschlag von Halep. Das ist eine enorme Anzahl, vor allem da Halep nur 24% der Punkte wiederum gegen den Aufschlag von Swiatek gewinnt. Das ist für eine der besten Return-Spielerinnen der Welt eine absolut enttäuschende Zahl. Und wenn wir uns jetzt das Match angucken, es war eine Halep, die nicht so richtig aus dem Schneckenhaus rauskommen konnte, die unglaublich solide in den letzten Wochen gespielt hat, die zu Recht hier die Favoritin auf den Titel war. Ich habe auch, glaube ich, kaum einen anderen Tipp auf den Titel gesehen, warum auch. Es war so gut, so solide, was Halep gemacht hat. Aber hier war schon einige Male in ihrer Karriere eine Spielerin, die in der Lage war, sie zu überpowern. Und Halep hat es nicht geschafft, gegen Świątek häufig genug den Court zu öffnen, also den Court schön breit zu machen. Und die Bälle blieben für meinen Geschmack einfach zu häufig quasi in den, ja, in den Einzellinien, nenne ich sie jetzt mal, drin. Also Świątek konnte das Match aus meiner Sicht zu häufig quasi im Einzelcourt spielen und hat da die von dir angesprochene Kombination untergebracht, andere Kombinationen untergebracht. Das war so sicher, das war so gut, da war so viel Tiefe drin. Und Halep hat ja gegen das Mittel von Świątek-Tiefe eben nicht ihr Mittel, das ist die Breite des Courts, einsetzen können. Und das haben wir schon ein paar Mal erlebt, aber es ist immer wieder beeindruckend, wenn Halep so überrollt wird von einer Gegnerin und dann, ja klar, von so einer jungen Gegnerin. Das war schon ziemlich enorm.
Du hast es gesagt, es gibt immer mal wieder Matches, in denen Simona Halep überrollt wird. Das haben wir zum Beispiel auch bei Angelique Kerber in ihren besten Zeiten erlebt, dass sie zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen an Gegnerinnen, naja, ein bisschen zerschellt ist, die mit unglaublicher Power dann ankamen. Wie aber Iga Świątek heute über die gesamten zwei Sätze dann auch gespielt hat, das war so bemerkenswert, das war so vor allen Dingen so ruhig vorgetragen alles zum Beispiel. Also Świątek mit einem guten Aufschlag, sie hat jeden Zentimeter dieses Platzes ausnutzen können. Sie hat die Bälle überall hinschlagen können und Simona Halep ist tatsächlich nur gelaufen. Simona Halep gehört nach wie vor natürlich zu den besten Spielerinnen der Welt und niemand muss jetzt sagen, naja, das war's jetzt mit Simona Halep. Aber es gibt so eine Spezies an Spielerinnen, gegen die Simona Halep immer schlecht aussehen kann. Das war letztes Jahr bei den French Open so gegen Amanda Anisimova. Das ist dieses Jahr so gegen Świątek gewesen.
Ja, wir haben gerade im Vorgespräch gesagt, dass ihr Leistungsniveau, und deswegen ist sie seit Jahren ganz oben dabei, räumt halt 90% der Spielerinnen weg, einfach schon mal von vorhinein, weil die nicht durch ihre Defensive durchkommen können. Aber es gibt Spielerinnen, die können oben in diesen 10%-Bereich reinkommen und dann hat sie wiederum keine Chance, auf 100% hochzukommen. Also ihr Hoch ist nicht so hoch wie das Hoch von anderen, aber ihr Tief ist viel höher als das Tief von anderen. So würde ich es jetzt mal beschreiben. Und darum ist sie seit Jahren oben dabei, kann aber eben auch auf erstaunliche Art und Weise geschlagen werden. Aber dass sie schlagen, ist gar nicht so einfach. Denn wie gesagt, hätte Halep jetzt hier irgendwie 43% erste Aufschläge reinbekommen, dann hätte man gesagt, ja gut, war aber jetzt auch einfach nichts vom ersten Schlag her. Aber Świątek hat gegen eine, ja, eigentlich von den Anlagen her solide Halep wirklich aber so gar nichts anbrennen lassen. Die hat sie einfach überrollt. Und es gab die paar Probleme, die wir angesprochen haben, auch die taktischen, dass Halep eben nicht in der Lage war, sich daraus zu befreien. Aber Świątek hat sie auch nicht befreien lassen. Und es hat natürlich so ein bisschen was von der jungen Garbiñe Muguruza, die ja hier auch mal eins zu den French Open kam und unter anderem Serena Williams weggeräumt hat in einem sehr beeindruckenden Match und sich danach auch etabliert hat. Und die, denke ich, war damals in einer ähnlichen Position wie jetzt eine Świątek und hat mit einem, ja, man hat auf eine ähnliche Art und Weise überzeugt. Ich weiß nicht, ob Świątek die Karriere von Muguruza wiederholen kann. Ich meine, da stehen immerhin bisher zwei Grand Slam-Titel, aber sie hat sicherlich das Potenzial, um nach oben aufzuschließen.
Iga Świątek ist jetzt bei den Buchmachern die Favoritin auf den Titel. Vielleicht erstmal langsam mit den jungen Pferden. Sie hat allerdings in einem Viertelfinale eine Gegnerin, gegen die sie jetzt die Favoritin ist. Martina Trevisan. Die hat gegen Kiki Bertens mit 6-4 und 6-4 gewonnen. Kiki Bertens hatte ja in der zweiten Runde so große Probleme, körperliche Probleme, als auch mit ihrer Gegnerin Sara Errani, hatte sich dann gegen Katerina Siniakova mit einem kurzen Match dann so ein bisschen rehabilitiert. Aber jetzt hatte sie gegen Martina Trevisan kein Mittel gefunden. Und ich kann es nicht so richtig beschreiben, wie Martina Trevisan dieses Match gespielt hat, weil zeitgleich spielte dann Simona Halep gegen Iga Świątek. Ich hoffe, du hast ein bisschen mehr gesehen.
Ja, durchaus. Ich finde Trevisan sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Ich würde sie mal als eine besser gelaunte Errani beschreiben. Und ich finde Errani auch als Tennisspielerin sehr unterhaltsam. Und so geht es mit Trevisan auch. Trevisan fehlt noch einiges, um Errani zu werden. Das ist alles noch nicht so poliert wie bei einer Errani. Dafür ist der Aufschlag nicht so eine Katastrophe wie bei Errani. Trevisan, da muss ich sagen, gefällt mir einfach wirklich die Vorhand, mit der sie hier sehr viel kontrolliert hat in dem Turnier, in der sie eben nicht nur Breite, sondern auch Länge schaffen kann. Also sie ist eine Linkshänderin, kriegt ordentlich Spin rein, kann sich aber eben nicht nur den Court öffnen, sondern sie kriegt auch Tiefe rein. Und das, fand ich, hat sie jetzt sehr gut gegen Bertens gemacht. Bertens hat versucht, zum Ende den Mondbälle einzustreuen, versucht mit Power dagegen zu gehen, hat versucht auch mal Trevisan ans Netz zu holen. All das hat nicht so wirklich geklappt und sie hat nicht wirklich Mittel gefunden. Ich denke, sie steht da vor einem ähnlichen Problem wie gegen Errani, gegen die sie ja eben fast ausgeschieden wäre, wo sie einfach mit den Tempowechseln und mit den Spinbällen nicht so richtig viel anfangen kann, weil sie nicht das Tempo gefüttert bekommt, das sie gerne mag. Und das hat Trevisan sehr schlau gemacht. Und Trevisan ist sicherlich nicht chancenlos in der nächsten Runde gegen Świątek. Wenn Świątek so spielt wie gegen Halep, dann räumt sie Trevisan ab, weil die nicht die Power hat. Wenn nicht, wenn das Match auf Trevisan-Level gespielt wird, also viele lange Ballwechsel, Court wird breit gemacht, es wird viel gerutscht, es werden viele Stopbälle gespielt, dann könnte es eine ziemlich enge Geschichte werden. Und ich fand das bisher einen sehr beeindruckenden Auftritt hier von Trevisan.
1:16 war Trevisans Bilanz gegen Top-100-Spielerin vor diesem Match. Sie hatte nur einmal gegen Pauline Parmentier gewonnen. Jetzt steht es bei 5:16, weil sie gegen Camila Giorgi, gegen Corey Goff, gegen Maria Sakkari und gegen Kiki Bertens gewonnen hat. Man kann ihr vieles vorwerfen, nur nicht, dass sie Laufkundschaft besiegt hat.
Nein, und ich weiß nicht, ob sie es dauerhaft nach oben schafft. Bin da immer ein bisschen skeptisch, wenn so ein Challenger-Spieler oder Spielerin das im etwas höheren Tennisalter dann schafft, so weit vorzudringen. Aber warum soll sie nicht auf kleineren Sandplatzturnieren was reißen? Also das ist ein Spiel, an dem sich eben nicht nur Bertens und die anderen genannten die Zähne ausbeißen. Das kann für noch die eine oder andere Spielerin durchaus schwer werden.
Trevisan hatte in der Qualifikation der Australian Open damals Jeannie Bouchard in 2 Sätzen besiegt, hatte dann gegen Sofia Kenin in der ersten Runde der Australian Open verloren. Das war ihr Weg dann bei dem Turnier damals in Melbourne. Das letzte quasi große Turnier, was noch normal verlaufen ist. Das hier ist alles nur nicht normal. Es versucht Normalität zu halb vorzugorgeln, aber es ist nicht normal. Es kann nicht normal sein. Das zweite Viertelfinale bei den Damen bestreiten Elina Svitolina und Nadia Podoroska. Nadia Podoroska ist die erste argentinische Spielerin seit Gabriela Sabatini, die mal wieder dann das Viertelfinale aus Argentinien bei den French Open erreicht. Sie hat gegen Barbora Krejcikova 2:6, 6:2 und 6:3 gewonnen. Und auch Podoroska, ja, schreibt hier so ein bisschen ein Märchen und hat gegen Krejcikova nach verlorenem ersten Satz, nachdem sie kaum eine Chance hatte, in den Sätzen 2 und 3 so dermaßen zugelegt, dass sie jetzt verdient im Viertelfinale steht und dort auf Elina Svitolina trifft. Wenn uns Martina Trevisan noch nicht so richtig bekannt war, Nadia Podoroska war uns vor diesem Turnier komplett unbekannt.
Ja, also mir zumindest. Trevisan hatte ich schon mal irgendwo in einem Stream vorbeilaufen sehen, aber Podoroska nicht, hatte jetzt heute auch zum ersten Mal Chance, sie länger zu schauen und war durchaus beeindruckt. Sie hat keinen überragenden Schlag, aber es ist alles sehr solide. Ich fand sie, fällt natürlich technisch ein klein bisschen ab gegen Krejcikova, die natürlich sehr stylisch ist, aber irgendwo auch harmlos. Da ist nicht genug Power drin und das hat Podoroska dann, fand ich, gerade im dritten Satz beeindruckend gemacht. Da hat man einfach gesehen, das Match wird über Podoroska laufen, solange sie nicht zu viele Fehler macht. Und die hat sie nicht gemacht. Und sie hat Krejcikova über den Platz manövriert und die hat sich da wirklich mit schönen Slice-Bällen und beeindruckenden Angriffen Konterangriffen auch draus befreit. Aber Podoroska viel solider und für mich in dem Satz fiel dann vor allem auch die Rückhand die Linie entlang auf, wo sie eben in die Rückhand oder in die Cross-Duelle mit Krejcikova ging und dann immer wieder die Rückhand die Linie entlang gespielt hat. Und ich fand das eine beeindruckende Leistung, hatte auch ein gutes Gefühl vorne am Netz, war natürlich nicht ganz so häufig da wie Krejcikova, aber wenn sie da war, hat sie es auch gut abgeschlossen. Und sie geht jetzt natürlich als Außenseiterin ins nächste Match rein, keine Frage, aber da bin ich mir schon eher sicher, dass sie sich in den Top 100 wird etablieren können, als jetzt bei einer Trevisan.
Podoroska hatte eigentlich eine ganz gute Vorbereitung hier auf diese French Open. Sie hat bei diesem Riesen-Challenger in Prag gespielt, hatte dort das Halbfinale erreicht, damals gegen Elisabetta Cocciaretto verloren in 2 Sätzen, aber vorher dann durchaus einige fähige Spielerinnen besiegt und hatte davor dann auch in Palermo Quali gespielt, hatte dann in der ersten Runde gegen Fiona Ferro verloren. In Palermo haben mehr Spielerinnen noch gegen Fiona Ferro verloren, also von daher ist das nichts, worüber sie sich grämen muss. Auf jeden Fall, sie hatte eine gute Vorbereitung und sie hat hier gut gespielt und hat Gretje Minden in der ersten Runde besiegt, dann Julia Putintseva und jetzt Anna-Karolina Schmidlova und jetzt in der 4. Runde hat sie dieses Spiel dann gegen Barbora Krejcikova gewonnen. Krejcikova, die selber nach ihrer dritten Runde gesagt hat, Mensch, ich habe so sehr gewollt, in die Top 100 zu kommen. Ich wollte neben dem Doppel auch im Einzel gut sein. Und dann hat sie irgendwann hat sie gesagt, okay, wenn es dann nichts wird, wenn ich dann nur gute Doppelspielerin bleibe, ist es auch okay. Und auf einmal klappt es bei Krejčíková und sie hat ihren Drittrundensieg hat sie der verstorbenen Jana Novotná gewidmet, die so ein bisschen eine Mentorin früher für sie war. Das war ein schöner Touch, den Krejčíková dann reingebracht hat. Und Krejčíková kratzt jetzt tatsächlich an den Top 100.
Ja, und auch wenn sie es jetzt vielleicht was despektierlich anhört, wie ich über sie geredet habe, ich glaube, sie kann sich da auch halten. Sie ist jetzt wahrscheinlich keine Top 10 oder Top 20 Spielerin, weil da dann auch die Power für fehlt. Obwohl, hat man vielleicht bei einer Roberta Vinci auch gedacht. Und ich traue ihr auch zum Beispiel auf Rasen zu, mal ein richtig großes Resultat rauszuhauen. Ich bin aber einfach gespannt, wie sie damit umgehen kann, wenn sie auf Gegnerin trifft, die ihr mit konstanter und solider Power den Zahn ziehen.
Sie ist übrigens schon in den Top 100. Sie ist jetzt auf Platz 85 in der tagesaktuellen Weltrangliste und die Top 100 hat sie erreicht und sie ist ja tatsächlich dann auch noch im Doppel eine Macht an der Seite von Katerina Siniaková. Entschuldigung. Podoroska trifft jetzt auf Elina Svitolina und ich hatte letzte Woche oder vorletzte Woche ist es jetzt schon gewesen, hatte ich Henri Lecomte im Interview und hatte ihn gefragt nach dem Favoriten und er sagte, ich sage Elina Svitolina gewinnt das Turnier und da habe ich noch gedacht, ach Mensch, Henri, da hast du aber nicht lange überlegt, oder? Simona Halep ist da noch. Warum sprichst du über die nicht? Und das haben auch einige Hörer von uns gesagt. Svitolina steht nach einem sehr souveränen 6:1, 6:3 gegen Caroline Garcia in diesem Viertelfinale. Und man muss sich fragen, was wusste Henri Lecomte, was wir nicht wussten?
Ja, also ich hatte angenommen, er war ja bei der Aufnahme in Straßburg, ja, wo auch Svitolina gespielt hat. Ich habe gedacht, er hat einfach einmal kurz aufs Draw drauf geguckt und hat gesagt, ah, wer steht da oben, Svitolina. Vielleicht war es auch so, vielleicht nicht. Man weiß es nicht, aber er hat ein gutes Näschen hier auf jeden Fall bewiesen. Und ich fand es heute einen richtig guten Auftritt. Sie hat gegen Garcia nie vom Plan A abweichen müssen. Und Plan A war, ich spiele das mal einfach alles sehr solide durch die Mitte zurück und guck mal, ob Garcia da die Nerven für hat. Garcia hatte nicht die Nerven und Garcia hatte auch ein paar Probleme mit dem Wind, aber das war schon, ja, das war ein bisschen bedenklich von Garcia, weil sie ihm sehr schnell sehr viele Punkte hergegeben hat, aber Svitolina hat diesen Plan A sehr gut vollführt, hat dazu gut aufgeschlagen. Man muss einfach sagen, sie hat wie Halep so einen kleinen Sprung bei ihrem Aufschlag über die letzten Jahre gemacht und hat einen soliden bis guten Aufschlag, wenn auch keinen herausragenden, aber es hat gereicht und Garcia, die wird wahrscheinlich verärgert sein, wie sie das hergegeben hat. Aber Svitolina, ja, die hat in den letzten Jahren gelernt, wie man solche Matches gewinnt, stand jetzt ja immerhin auch schon in zwei Grand Slam Halbfinals. Ich sehe sie hier im Moment auch eher als Favoritin auf den Titel, weil sie, ja, glaube ich, jetzt das höchste Niveau besitzt von allen oder das höchste Grundniveau. Kann natürlich sein, dass sie irgendwie ähnlich beiseite geräumt wird wie in Halep in einem der Matches. Aber ich fand das bisher eigentlich auch alles ziemlich solide.
Ja, ich auch. Also ich fand das auch tatsächlich sehr, sehr gut. Und ich bin sehr gespannt auf Elina Svitolina, die ja auch zwischendurch dann den Hang hat, Matches zu verlieren, die sie eigentlich nicht verlieren dürfte. Und du hast es gesagt, sie hatte bei Grand Slam Turnieren auch schon ihre Probleme bislang. Und sie hat noch nicht so richtig den Durchbruch bei Grand Slams geschafft. Und vielleicht ist dieses Turnier ja dann der Durchbruch. Sie ist gegen Podoroska die große Favoritin. Sie muss mit dieser Hürde dann natürlich auch wieder erstmal klarkommen. Und da stehen natürlich dann auch noch, oder ist sie im Fokus jetzt als höchst rangierte hier in diesem Viertelfinale in der oberen Hälfte?
Ja, ich glaube, sie wird durchs Match gegen Podoroska durchkommen. Wo ich mir bei ihr ein bisschen Sorgen mache, ist, wenn sie auf Świątek trifft, weil Świątek natürlich die Mittel hat, um durch die Defensive durchzuschlagen von einer, ja, von einer Svitolina. Sollte es Trevisan sein, dann glaube ich, wird sich Svitolina oben wirklich recht souverän durchsetzen. Also sie würde als Favoritin ins Match gegen Świątek gehen und gegen die anderen beiden ist sie für mich doch recht klare Favoritin.
Also das Viertelfinale in der oberen Hälfte steht fest. Iga Świątek gegen Martina Trevisan und Elina Svitolina gegen Nadia Podoroska. Dann können wir auch nochmal aufs Doppel zu sprechen kommen bei den Damen. Da sind nämlich heute Suwajie und Barbora Strizova ausgeschieden. Gegen Alexa Guarachi und Desiree Krawczyk haben sie in zwei Sätzen verloren. Krawczyk und Guarachi treffen jetzt auf Aoyama Shibahara. Asia Muhammad und Jessica Pegula haben hier erst Mertens Sabalenka besiegt in drei Sätzen und jetzt auch noch Corey Gauff und Katie McNally stehen auch im Viertelfinale. Wissen ihre Gegnerin noch nicht, weil da unter anderem Iga Swiatek dabei ist, die dann erst morgen spielen. Sofia Kenin und Bethany Mattek-Sands stehen im Viertelfinale und ganz unten sind Marta Kostyuk und Aleksandra Sasnovic auf der einen Seite und Timia Babos und Kristina Mladenovic auf der anderen Seite. Babos und Mladenovic wohl jetzt im Moment die großen Favoritinnen auf den Sieg.
Ja, also die gilt es ganz sicher zu schlagen. Bin gespannt, wie es weiterläuft für Kenin Mattek-Sands. Ich denke, das ist auch schon Vorgriff auf die Olympischen Spiele. Das wird Mattek-Sands sich wahrscheinlich wieder mal ganz schlau überlegt haben, denn Kenin dürfte, wenn dann ja quasi die Qualifikation ansteht, in den Top 10 stehen im Einzel und dann ja könnte sie sich ja ihre Partnerin aussuchen fürs Doppel, wenn der US-Verband das abnickt, was aber bei Mattek-Sands tun würde. Also denke mal, das ist eine kleine Vorschau, die wir da auf die Olympischen Spiele sehen. Und Goracic, Krafcic, wenn ich da nicht ganz falsch liege, dann sind das ja auch College-Spielerinnen. Und was man jetzt immer mehr sieht bei den College-Spielern und Spielerinnen, dass sie eben nicht nur versuchen, auf die Einzeltour zu kommen, sondern direkt auf die Doppeltour. Und wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es bei den Damen so immer zwischen 4 und 8 Spielerinnen, gerade so bei den kleinen 250er Turnieren, die alle vom College kommen, alle ungefähr gleich alt sind und immer wieder in verschiedenen Kombinationen miteinander spielen. Und die beiden gehören auch dazu und ja, die haben sich so ein bisschen verbündet als Team College gegen den Rest und ab und an hauen sie halt mal so einen raus.
Absolut. Also hier ist das Viertelfinale auch für die meisten Doppel erreicht. Lass uns auf den Tag heute, beziehungsweise ja, wenn ihr es hört, heute zu sprechen kommen. Wir werden auf dem Cour-Philippe Chatrier werden wir 4 tolle Matches erleben. Petra Kvitova gegen Zhang Zhuai. Zhang Zhuai, die auf den letzten Meter ihr Visum bekommen hat für Frankreich, die als einzige Chinesin hier angetreten ist. Grigor Dimitrov gegen Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic gegen Karen Khachanov und Fiona Ferro gegen Sofia Kenin. Ich bin gespannt drauf, ob Petra Kvitova ihre Favoritenrolle wird ausfüllen können, ob Dimitrov gegen Tsitsipas mithalten kann, ob Karen Khachanov Djokovic mal zu einem T-Shirt-Wechsel zwingen kann und ob Fiona Ferro ihre fantastische Form weiter ausnutzen kann gegen Sofia Kenin. Das wären 4 sehr interessante Matches meiner Meinung nach.
Ja, und der größte Kringel wahrscheinlich schon um Ferro Kenin, weil die beiden sicherlich, sind sie die Favoritinnen von unten durchzukommen oder ist es am Ende doch Kvitova? Also ich bin sehr gespannt drauf, Ferro zu Kenin zu besiegen, aber Kenin macht das hier gut und solide, hat die Chance in einem Jahr in 2 Grand Slam Finals zu kommen, das ist natürlich schon ziemlich beeindruckend und die Franzosen werden das nicht umsonst dorthin gesetzt haben, natürlich ist die letzte verbliebene Französin, aber es ist eben auch ein, glaube ich, für dieses Turnier durchaus mitentscheidendes Match, was wir dort sehen und da bin ich wirklich gespannt drauf, wer das gewinnt.
Fiona Ferro gegen Sofia Kenin, also in der unteren Hälfte auf dem Cour Suzanne Lenglen, Andrei Rublev gegen Marton Fucsovics, danach Ons Jabeur gegen Danielle Collins. Danielle Collins, die ein verlorenes Match gegen Garbiñe Muguruza noch gedreht hatte. Muguruza führte mit 2 Breaks und 13-0 und 40-30 und hat das dann noch verloren. Völlig unerklärlich. Und danach Pablo Carreño Busta gegen Daniel Altmaier. Daniel Altmaier, der hier für Furore sorgt aus deutscher Sicht und Hand hoch, wer Daniel Altmaier und Laura Siegemund als letzte verbliebene DTB-Spieler im Feld hatte.
Ja, und wo war heute diese Bilanz, dass Altmaier jetzt 1-0 gegen Top-10-Gegner bei Grand Slam steht?
Alexander Popp besser hat, als Zverev, oder? Alexander Popp hat 2 Top-10-Gegner in seiner Karriere geschlagen bei Grand Slams. Daniel Altmaier hat 1 Top-10-Gegner bei einem Grand Slam geschlagen und Alexander Zverev noch nie.
Also bedeutet natürlich nichts, ist aber ja schon eine kleine lustige Geschichte. Mein Carreño Busta geht da natürlich als Favorit rein. Also das Carreño Busta wird auch 5 Stunden am Court stehen, wenn es sein muss. Also da geht er als Favorit rein, aber ist schon eine sehr erstaunliche Geschichte mit Altmaier.
Ja. Das ist tatsächlich eine Altmaier-Geschichte. Das ist tatsächlich eine heftige Geschichte von Daniel Altmaier. Laura Siegemund gegen Paula Badosa in der 4. Runde um 11 Uhr auf dem Simon Mathieu. Es ist die goldene Chance für Laura Siegemund.
Ja, und trotzdem kleine Unverschämtheit, dass all die Matches irgendwie zeitgleich angesetzt werden und dass man das Siegemund-Match dann nicht auch noch auf den Longland setzt. Also alles ein bisschen schräg. Ich habe jetzt nicht aufs Wetter geguckt, aber so richtig erklärlich für mich nicht. Für Siegemund, ja, goldene Chance, da hatten wir schon bei der Auslosungsshow angesprochen, dass das vielleicht das Jahr ist. Gut, jetzt scheint sie angeschlagen zu sein. Badosa wirklich nicht zu unterschätzen, auch noch relativ jung, gute Spanierin, der hier auch noch 2-3 Sprünge zutraue. Trotzdem, sofern sich Siegemund fit fühlt, geht sie da als Favoritin rein.
Sie hat Rückenprobleme und sie hatte schon das Doppel aufgegeben, zusammen mit Vereshvorna-Reva musste sich auch gegen Petra Martic dann am Rücken behandeln lassen. Petra Martic hatte, war nicht so gut hinterher drauf zu sprechen auf Laura Siegemund, aber Laura Siegemund ist auch wahrscheinlich nicht hier, um Fairnesspreise zu gewinnen. Sie will dieses Turnier so erfolgreich wie möglich bestreiten und es ist nichts Illegales gewesen, was sie gemacht hat.
Nö, und ich meine, seitdem Siegemund sich hochgearbeitet hat in die Top 100, ist das der Ruf, der so ein bisschen nacheilt oder vorauseilt oder neben ihr herläuft. Sie versucht alles, um zu gewinnen. Alles, was irgendwie innerhalb der Regeln ist oder vielleicht ganz knapp außerhalb der Regeln ist. Da gibt es genug, die sich drüber aufregen, aber ich glaube, das stört sie nun wirklich nicht.
Das stört sie tatsächlich nicht. Wie gesagt, wir haben morgen sehr, sehr viele Spiele fast gleichzeitig. Wir haben Kvitova Zhang, Fucsovics Rublev und Laura Siegemund gegen Paula Badosa gleichzeitig. Das ist schade. Wir werden uns trotzdem auf alle Matches dann konzentrieren und werden euch bei Twitter natürlich wieder rund um die Uhr quasi zur Verfügung stehen. Folgt uns auch gerne auf Facebook und Instagram. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.